Mein Name ist Jörg Ammann. Ich lese aus meiner Novelle Die Reise zum Horizont. Nach dem Aufschlag war es zuerst ganz still gewesen. Still wie still, kein Vergleich, mit nichts, obwohl das natürlich gar nicht sein konnte. Gehörsturz vielleicht nach dem plötzlichen Weltsturz, nach dem Druckabfall von einem Augenblick auf den anderen. Druckabfall, Druckanstieg, Druckexplosion jedenfalls. Lautlos, eine vorübergehende Taubheit. Taubheit der Seele, dessen, was man gewohnt war, Seele zu nennen. Keinerlei Geräusch mitten in der Hölle. Zersplitterndes, zerberstendes Metall rund um die Ohren, aber ohne Geräusch. Treibstoffexplosionen rundum, aufschießende Flammen, Feuergarben, sich aufblähende, in sich zusammenfallende Feuerkugeln, ohne jedes Geräusch. Ein paar Sekunden, ein paar Minuten. Erst ein paar Sekunden oder Minuten nach dem Ereignis setzte das akustische Gedächtnis der Welt wieder ein. Und nur eine schwache Minute vor dem Ereignis hatte es ausgesetzt. Das war aus den Daten des Flugschreibers zu ersehen, den man später als erstes geborgen hatte. Auf dem Voice-Recorder, der kurz darauf gleichfalls gefunden worden war, waren die menschlichen Stimmen zu eben diesem Zeitpunkt verstummt und sie sollten sich aus der Stille auch nicht wieder erheben. Wir lagen auf einem Eisfeld, auf das unser Flug uns also geworfen hatte. Wir, das waren wir alle, die wir dabei gewesen waren, alle, die den Absturz überlebt hatten und alle, die den Absturz nicht überlebt hatten. Um uns herum nichts als Eis und Schnee und hier und da ein Stück dunkler Fels, das durch das Weiß hindurchschien oder hindurchstieß. Das sah man, nachdem sich zuerst der Rauch und dann auch der Nebel ein wenig verzogen hatten. Das sahen die von uns, die den Absturz wenigstens vorerst überlebt hatten. Und überall weit herum die ausgebrannten, die ausbrennenden Trümmerteile der Maschine und die verkohlten, verkohlenden Körperteile der Passagiere. Gepäckstücke, Teile der Fracht. In der Luft lag der penetrante Geruch von verbranntem Kerosin und von verbranntem Fleisch, der sich nur langsam verzog. Der Rumpf unseres Flugzeugs war der Länge nach aufgeschlitzt. Das Heck, etwa ab dem hinteren Drittel, war weggerissen. Die Flügel, die uns gerade noch getragen hatten, waren einer wie der andere abrasiert, als ob es nichts wäre, und ragten zerfetzt und zerknittert hinter uns links und rechts aus dem Schnee, rauchend. Das Plexiglas, das uns eben noch vor Kälte und Höhe geschützt hatte, war aus den Fensterluken herausgebrochen oder klemmte zerborsten oder in Stücken in den Verengungen, die von diesen übrig geblieben waren. Das Cockpit steckte zusammengestaucht im Schnee und Eis eines Gegenhanges, der unserer endlosen Rutschpartie über Gletscherschrunden und Gletscherspalten hinab, nachdem wir am vorangegangenen Grat offenbar bäuchlings angehängt hatten, endlich doch ein Ende gesetzt hatte. Viele von uns, wenn sie überhaupt noch irgendwo saßen, saßen im Freien. Andere lagen oder hingen noch in ihren Gurten oder waren aus ihren oder mit ihren Sitzen hinausgeschleudert worden und waren weiter entfernt oder näher als kleinere und größere, farbige oder wenigstens dunklere Punkte, die sich bewegten oder nicht mehr bewegten, in der Schneelandschaft auszumachen. Manche, die vielleicht nicht angegurtet gewesen waren oder die angegurtet gewesen und deren Gurte aufgrund der schlagartigen Abbremsung gerissen waren oder sich geöffnet hatten, waren Kopf voran, Gesicht voran gegen die nächstliegende Trennwand geprallt und lagen wüst zusammengestaucht und zusammengeworfen auf dem Boden des Rests von Röhre, der von unserem Fluggerät geblieben war. Wenn sie nicht zwischen oder unter den, ob der Wucht des Aufpralls sich aus ihren Verankerungen reißenden und nach vorn schießenden Sitzreihen eingeklemmt oder begraben worden waren. Die beiden Piloten, die an den zerbrochenen und mit ihrem Blut verschmierten Frontscheiben klebten, waren tot. Aus der wieder geschlossenen Wolkendecke heraus schneite es leise. Die Konturen der Landschaft um uns herum, eines weiten, zwischen Gipfel und Grate gebetteten Talkessels, wie wir später erkannten, waren durch die Schraffur des Schneefalls hindurch mehr zu erahnen als wirklich zu sehen. Die Schreie und das Stöhnen der Verletzten und der Sterbenden klangen im Schnee, als ob man ihnen Watte in ihre offenen Münder gesteckt hätte. wenn wir die Watte nicht in den eigenen Ohren hatten. Diejenigen von ihnen, die draußen herumlagen, in die Topographie geworfen oder noch selber herausgekrochen und sich dagegen nicht wehren konnten, sanken bald in die Schneedecke ein, wurden von einer sich darüberlegenden dünneren Schicht zugedeckt und waren im Zwielicht der immer weiterfallenden Flocken schon nach kurzer Zeit nur noch als kleine Erhebung, als Wellenlinie in der Dünung des Weiß auszumachen. Diejenigen, die das noch konnten, hoben den Blick oder den Finger zum Himmel, um aufgrund von Wolkendichte, Windstärke und Windrichtung abzuschätzen, wie sich das Schneetreiben entwickeln und wie lange es dauern würde. Sie kamen zu keinem Befund, der Himmel gab keine Auskunft. Gerade noch hatten wir dort oben über den Wolken, über Gott und die Welt geredet, über die Welt und Gott unsere Witze gemacht. Er kann froh sein, dass es ihn nicht gibt, frotzelten wir, wenn man sich seine Welt so ansieht. Unsere Welt, korrigierten wir uns. Mors certa hora incerta, todsicher geht die Uhr falsch, scherzten wir weiter, als uns der Flugkapitän über die Lautsprecheranlage eine Verspätung ankündigte. Die, die es verstanden, lachten, die es nicht verstanden, lachten mit. Schnee von gestern wiegelten wir ab, als wir die Ereignisse der Vorwochen besprachen, unsere Siege, unsere Niederlagen. Wir verständigten uns über die Sitzreihen hinweg, von vorne nach hinten, von hinten nach vorn. Schaut, sagten wir immer wieder dazwischen, wie schön die Erde von oben ist. Wir zeigten es uns, obwohl wir es ohnehin alle sahen. Wie schön diese Bergspitzen sind. Sie sahen nun aus wie Zähne. Ob das wohl gut ist, fragten wir plötzlich laut, was wir uns schon vorher gefragt hatten, ohne es aber ausgesprochen zu haben, dass wir so dicht an den Bergen fliegen. Einige beteten schon oder hielten zumindest die Hände gefaltet. Als die Maschine zu rütteln begann, hatten wir alle ein wenig Angst und redeten uns unsere Angst gegenseitig, so gut es ging, wieder aus. Wir gehörten ja zusammen. Wir hatten ja zusammengehört irgendwie. Die gemeinsame Reise hatte uns ja verbunden. Alle waren wir zu irgendetwas Wichtigem unterwegs gewesen. Alles war wichtig gewesen. Das Kommende war immer das Wichtigste. Das musste nun ohne uns stattfinden. Das war nun nicht mehr so wichtig. Pan, Pan, Pan hatte zur gleichen Zeit die Besatzung an den Tower des Landeflughafens signalisiert. Santiago. Santiago von Fuerza Aérea 571. 571 Heavy. Wir haben ein Problem. Schwere Turbulenzen. Wir haben nicht genug Schub. Wir können die Höhe nicht halten. Zurzeit 24.000 Fuß. Bitte weiter mit dem Wetter. Bitte wiederholen Sie den letzten Wind. Wir fliegen im Moment auf Kurs 050. Wir wollen möglichst bald landen. Im Moment sinken wir ab auf 20.000 Fuß. Wir müssen Treibstoff ablassen. Können wir hier Treibstoff ablassen? Im Moment Treibstoff an Bord ist 23.0 Tonnen. Wir müssen dringend Treibstoff ablassen. Können wir das während des Sinkflugs tun? Wir brauchen mehr als 30 Meilen. Wir versuchen 18.000 Fuß zu halten. Im Moment sind wir tiefer als die Gipfel. Wir müssen von Hand fliegen. Autopilot aus. Wir beginnen jetzt mit dem Ablassen des Treibstoffs. Ja, bitte Radarführung für 6. Ja, Führung für 6 ist gut. Verstanden. Es ist ein Gegenkursanflug. Bitte nennen Sie mir die Frequenz des Gegenkurses für Localizer. 109.9, verstanden. Wir drehen links auf Kurs Süd. Fuerza Aérea 571 Heavy. Okay, wir werden außerhalb der Berge sein in 15 Meilen. Warten, bitte kurz warten. Wir brauchen mehr Schub. Wir kriegen die Maschine nicht hoch. Wir müssen sofort landen. Wir erklären Notlage jetzt. Fuerza Aérea 571 deklariert Notfall jetzt. Zeit? So sollte es der aus den Trümmern geborgene Voice Recorder für die Ewigkeit überliefern. Dann brach der Funkkontakt ab. Inzwischen hatten wir, die Lebenden, die Toten, soweit sie noch aufzufinden gewesen waren, zusammengetragen, aus ihren Sitzen oder dem, was davon übrig geblieben war, oder aus dem Schneebett, in das sie gesunken waren, geborgen und in Reih und Glied auf einem vom Wrack ein wenig entfernten Eisfeld in Schneegräbern eins neben dem anderen abgelegt. Füße, Beine, Hände, Arme, Rumpfstücke, Köpfe. Es war entsetzlich. Da, wo es möglich war, fügten wir die Teile wieder zusammen. Es war selten genug der Fall. Alles andere legten wir in ein Gemeinschaftsgrab, so wie es war, bloß oder in Kleidern oder wenigstens Stoffresten, wie wir es eben fanden, wie wir sie eben fanden. Die Verwundeten wurden, soweit sie noch zu versorgen waren, versorgt. Der Mannschaftsarzt des mitreisenden Rugby-Teams und einer, der Medizin studierte, wenn auch erst im vierten Semester, waren im vordersten Rumpfteil gesessen und darum am Leben geblieben. Eine Stewardess, die einzige, die von der Crew überlebt hatte, weil sie sich zufällig ebenfalls im vorderen Bereich befunden hatte, als die Maschine aufschlug, hatte eine Ausbildung in Erster Hilfe. Sie konnte auch helfen. Die Bordapotheke und der Notfallkoffer des Arztes hatten den Absturz ohne großen Schaden überstanden. Daraus konnte tatsächlich erste und letzte Hilfe geleistet werden. Viele mussten der eigenen mehr oder weniger starken Natur überlassen werden. Bei den meisten wäre von vornherein jede Hilfe vergeblich gewesen. Die wurden ausgesondert. Der geübte Blick des Mediziners sagte ja oder nein. Ein paar Mal sagte er ja, fast immer sagte er nein. Es war nichts zu machen und viele hatten wir gar nicht mehr aufgefunden. War nach der ersten Stille von allen Seiten Wehklagen zu hören gewesen, Schreie und Stöhnen wirklichen physischen Schmerzes und Wimmern und Jammern seelischer Versehrtheit und Verlorenheit, herrschte jetzt Sachlichkeit. Für uns Überlebende ging es vor allem darum, uns für die kommenden Stunden, allenfalls Tage, wie wir dachten, vor der Kälte zu schützen. Wir durften ja damit rechnen, innerhalb vernünftiger Frist gefunden zu werden. Bis zuletzt war unser Flug doch sicher auf den Bildschirmen zu sehen gewesen, als pulsierender Punkt auf den Monitoren der Radarüberwachung. Und Funkkontakt, davon gingen wir aus, hatte bis kurz vor dem Ende gewiss auch bestanden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem genau zu bezeichnenden Ort, waren wir akustisch und optisch verloren gegangen. Also mussten wir da auch wieder auffindbar sein. Punkt und Ort mussten doch in der wirklichen Welt, in der wirklichen Landschaft ausfindig gemacht werden können. So jedenfalls redeten wir uns, einer dem anderen und jeder sich selber zu. Und tatsächlich hatten wir auch schon bald nach dem Absturz und noch während der ersten Aufräumarbeiten von über der Wolkendecke Motorengeräusche gehört oder zu hören uns wenigstens eingebildet, die näher gekommen waren, die sich entfernt hatten. Nicht alle, aber doch einige von uns. Und andere schlossen es zumindest nicht aus, dass welche zu hören gewesen waren. Unsere Entdeckung und Rettung war also gewiss nur eine Frage der Zeit. Inzwischen mussten wir Maßnahmen gegen die Kälte ergreifen. Für diese Höhe waren wir nicht gerüstet. Wir hatten ja nur von Ufer zu Ufer fliegen wollen, von Küste zu Küste, und da war es zur fraglichen Zeit warm. Da unten wäre jetzt Sommer gewesen, bei uns war es Winter. Aus den im Rumpf verbliebenen Koffern versorgten wir uns notdürftig mit wärmender Kleidung. Viel war das nicht, immerhin mehr als nichts. Wir waren ja nicht gerade zu einer Weltreise aufgebrochen, die meisten von uns. Ein Sprung, ein Hüpfer über die Andenkette sollte es für die Mehrzahl sein, mehr nicht und wieder zurück. Nach einigen Tagen, spätestens Wochen, wären wir wieder zu Hause gewesen. Aber wir behalfen uns, so gut wir konnten, wir halfen uns aus. Was wir fanden, zogen wir uns in mehreren Schichten übereinander an. Was die Verstorbenen etwa noch an Brauchbarem getragen hatten, hatten wir ihnen vorsorglich vor ihrer Schnee- und Eisbestattung abgenommen. Das teilten wir uns. Aus den Sitzbezügen, die wir von den Sitzen herunterschnitten und die wir übereinander legten, improvisierten wir uns Schlafsäcke und Decken. Die mussten uns durch die ersten Nächte helfen. Viel mehr würden es nach unserem Dafürhalten ja nicht werden. Dann würde dieser Spuk doch wohl ein Ende haben. So lange reichte auch der Proviant aus, den wir aus dem unversehrt gebliebenen Kabinengepäck nach und nach zutage förderten. Zum Schutz gegen die eindringende Kaltluft, Eisluft, hatten wir aus den leeren Koffern und aus den Sitzen herausgerissenen Polstern quer durch das Rumpfstück hindurch, indem wir uns schlecht und recht einrichteten, eine Dämmwand aufgerichtet. Die zerborstenen Fensterluken stopften wir mit Handtüchern notdürftig zu. Im Übrigen blieb uns für die Nacht gar nichts anderes, als uns zum Schlafen, wenn von Schlaf überhaupt die Rede sein konnte, eng aneinander zu legen, Männer und Frauen. Wir waren mehr Männer als Frauen. Hier oben, wussten wir, konnte es nachts auch in dieser Jahreszeit gut und gern minus 30 bis minus 40 Grad Celsius haben. Jeden Morgen sahen wir, dass über Nacht wieder ein paar von uns an ihren Verletzungen gestorben waren. Wir räumten sie weg zu den anderen, die schon ein wenig tiefer in den Schnee eingesunken waren. Tag für Tag und Nacht für Nacht wurden wir weniger. Die Reihe der Toten auf unserem Gräberfeld wurde länger. Auf unserem Gräber Schneefeld. Die Tiefe ihres Eingesunkenseins in die Schneedecke und die Höhe der Schneeverwehungen über ihren Körpern und Gesichtern waren das Maß für die Zeit ihres Todseins. Hilfe von außen war also nicht gekommen, von unten, von oben, von wo auch immer. Und dies, obwohl es inzwischen ein wenig aufgeklärt hatte. Der Schneefall schien wenigstens für den Moment vorbei. Nur gelegentlich fielen noch ein paar verspätete Flocken. Der Nebel hatte sich verzogen, der Himmel war aufgerissen, die bleiernen, dunklen Wolken waren einem helleren, dünnen Schleier gewichen, durch den da und dort, wenn der noch immer heftige Wind daran riss, sogar eine blassblaue Stelle durchschien. Wir schienen schon fast gerettet. Es war nur noch eine Frage von Stunden, bis sie bei diesen Wetterverhältnissen ihre Aufklärungsflugzeuge losschickten, um uns zu suchen. Das wollten wir glauben. Wir hielten uns an jeden Hoffnungsschimmer. Und jetzt war es mehr als ein Schimmer, jetzt war es wirkliches Licht. Um die Mittagszeit brach für ein paar kurze Augenblicke sogar die Sonne durch. Ein paar Strahlen trafen auf die zerschundene Metallhülle unseres früheren Gefährts, das da schwer und unbeholfen, halb eingesunken im Schnee lag, so dass es für ein paar Sekunden hell und gewiss weit sichtbar aufleuchtete. Die von uns, die es konnten, die unverletzt geblieben waren oder deren Verletzungen, Quetschungen, Knochenbrüche es zuließen, waren nach draußen gekommen, um sich ein wenig zu wärmen, aber da war die Sonne, waren die Sonnenstrahlen schon wieder weg. Ohne zu wissen, wohin, gingen wir in allen Richtungen auf dem durch die nun klare, unbegrenzte Sicht unendlich gewordenen und nur durch die Hänge allseits begrenzten Schneefeld herum. Aber nach einiger Zeit kamen wir, ohne dass wir uns darüber verständigt hätten, in der Nähe unseres Wracks, das zu so etwas wie unserer Behausung geworden war, wieder zusammen. Nie zuvor hatten wohl die meisten von uns so innig zum Himmel aufgeblickt, hatten so sehr auf ein Zeichen vom Himmel gehofft wie jetzt. Manche begannen wieder zu beten, zu flehen, leise, laut. Einige fielen auf die Knie, einige weinten. Gegen Abend glaubten wir, und diesmal ganz sicher, über dem eindunkelnden Gewölk Motorengeräusche zu hören, die uns umkreisten. Wir sprangen auf, so gut wir das konnten, wir schrien, wir schwenkten die Arme, aber dann hörten wir auch diesmal wieder nichts mehr, einer nach dem anderen. Keiner hörte mehr etwas, wie sehr er auch hinhorchte. Morgen früh kommen sie zurück, sagten wir uns, bei besserem Licht. Wenn wir sie nicht sehen, sehen sie uns auch nicht, sagte die Stewardess. Sie musste es wissen. Hier mache ich jetzt einen größeren Schnitt und lese noch eine Passage aus der Mitte des Buches. Wir mussten uns selber helfen, wenn wir wollten, dass uns geholfen wurde. Den Corazon haben wir überflogen, sagte die Stewardess. Das war ein Anhaltspunkt. Auf einer Karte aus dem Cockpit, auf der unsere Flugroute eingezeichnet war, machten wir ihn aus. Daraus entnahmen wir, wo wir ungefähr lagen. Sehr hoch oben jedenfalls, das war klar. Aber das wussten wir auch so, ohne Karte. Westlich, das hieß ungefähr in der Fortsetzung der Linie, die das auf der Strecke zurückgelassene Heck mit unserer Position verband, wohin also unsere Nase, die im Eis steckte, zeigte, Dort irgendwo, verborgen hinter dem Horizont, mussten die grünen Täler von Chile kommen, also das Leben, eine Lebensmöglichkeit, die nächste und einzige Möglichkeit weiterzuleben. Auf der Karte war es ganz nah. Aber dazwischen, zwischen hier, wo wir waren und dort, wo wir hinkommen mussten, um am Leben zu bleiben, lagen die Hochgipfel der Anden. Lag nicht nur ein Gipfel, nicht nur ein Berg, lagen ganze Bergketten, ganze Gipfelketten, eine höher als die andere und eine hinter der anderen, eine hinter die andere gebaut, von Ewigkeit zu Ewigkeit schien es, da führte kein Weg hinaus, da führte kein Weg hinab. Die Karte machte es klar. Unsere Lage war hoffnungslos, da half nichts, da half nur noch beten, solange wir beten konnten. Aber natürlich half auch das Beten nichts. Wenn uns nicht doch noch ein anderes Flugzeug, das auf der gleichen Route flog, durch ein Wolkenfenster, das im richtigen Augenblick aufging, zufällig entdeckte, darüber waren wir uns einig, dann waren unsere Tage endgültig gezählt, vom Anfang und vom Ende her. Wir begannen wirklich zu beten, alle, die meisten, und wir verfassten Botschaften an die Nachwelt oder wenigstens an die Zurückgebliebenen. Vielleicht wurden die ja gefunden, eines Tages später in einer anderen Zeit, von der wir nicht wussten, ob wir noch zu ihr gehören würden, ob nicht. Mutter, schrieben wir, Vater, Geliebter, Geliebte, geliebter Bruder, geliebte Schwester, geliebtes Kind. Wenn wir gewusst hätten, dass es so kommt, wir wären doch nicht. Wir hätten unseren Traum nie verwirklicht. Wir hätten die Reise nicht angetreten. Wir hätten euch nicht im Stich gelassen. Wir wären nicht aufgebrochen. Wir wären nie von eurer Seite gewichen. Wir hätten euch ganz gewollt, schrieben wir. Und vor allem vergesst nicht, dass wir uns immer danach gesehnt haben, zu euch zurückzukehren. Wir, die wir keine Eltern und keine Kinder zu Hause hatten, die auf uns warteten, und keinen Geliebten und keine Geliebte. Wir wollten jetzt plötzlich eine Geliebte haben oder einen Geliebten und Eltern werden und Kinder bekommen, unbedingt, auf der Stelle, vor aller Augen, ohne jede Hemmung, solange unsere Kräfte es noch zuließen. Wir, die wir gerade Bruder oder Schwester verloren hatten, denen ein Geschwister unter den Händen gestorben war, wir konnten nicht von ihm lassen. Wir mussten es einmal wenigstens noch geliebt haben, eins mit ihm gewesen sein, mit Leib und Seele, so sehr wie zu Lebzeiten nie, bevor wir es freigaben zur Schneebestattung. Wir fielen übereinander her, die übrig gebliebenen, Männer und Frauen, es spielte jetzt keine Rolle mehr. Wir ließen alles über uns kommen, das kommen wollte. Wir gingen über alles, was uns über sich gehen ließ. Wie die Tiere bestiegen wir uns und ließen wir uns besteigen. Nur, dass wir dabei nicht nackt waren wie sie. Dazu wäre es auch am hohen Mittag zu kalt gewesen. Die Häute wären aneinander angeklebt. Die Haut wäre in Fetzen zerrissen. Ein Fell war uns ja nicht gewachsen. Die Kleider waren das Fell. Wir öffneten sie nur zur Not. Gerade noch, dass wir uns hinter einem Wrackteil verborgen oder uns gegenseitig hinter ein Wrackteil geschleppt hatten, nicht einmal immer das. Unser Fleisch wollte sich spüren, auch durch die Kleider hindurch, an den Kleidern vorbei. Unser Fleisch wollte sich wärmen an anderem Fleisch, so gut es ging, besser kaltes Fleisch als kein Fleisch. Noch beim Urinieren oder beim Koten hatten wir mehr Schamgefühl. Dazu versteckten wir uns voreinander, dazu entfernten wir uns voneinander. Toiletten hatten wir nicht, die Toiletten hatten sich im Heck befunden und das Heck war weg, abgerissen, da oben am Grat. Die Landschaft war die Toilette, gefrorener Kot war kein Kot. Wir hatten Hunger, Hunger nach Leben, Hunger nach dem, was man zum Leben brauchte, wenn man überhaupt noch leben wollte. Wir wollten leben, die, die noch lebten. Wir sind aber leider nicht Gott, sagten wir. Wir können kein Brot vermehren. Wir haben nicht die Macht, uns zu retten. Abgesehen davon, dass es auch das Brot nicht mehr gab, das Gott hätte vermehren können. Sonst sprachen wir nicht von Gott. Die, die ihn kannten oder zu kennen glaubten, sprachen mit ihm, nicht von ihm. Die, die ihn nicht kannten, hatten keinen Anlass, von ihm zu sprechen. Ohnehin sprachen wir nicht mehr viel. Wir waren nicht mehr viele, ein paar Dutzend vielleicht noch. Tag für Tag starben uns welche weg, an ihren Verletzungen, vor Entkräftung, vor Kälte. Jeden Morgen erwachten einer oder zwei von uns nicht mehr. Zu zählen hatten wir aufgehört, die Lebenden und die Toten. Es wäre aufs Gleiche herausgekommen, es hätte uns beides zu sehr deprimiert. Dass unsere Tage gezählt waren, mehr als sie es immer gewesen waren, musste uns keiner sagen. Von wem, von Gott oder von uns, gleich viel. Was tat es zur Sache? Ob einer weniger, ob einer mehr, was kam es drauf an? Worauf kam es überhaupt noch an? War es noch wichtig? War überhaupt noch etwas wichtig? Waren wir nicht so oder so am Ende? Wenn wir Gott wären, sagten wir wieder, auch jene, die nicht an Gott glaubten, wir würden uns helfen. Anna, schrieb wieder einer, wenn ich jetzt mit einiger Verspätung Papier und Bleistift zur Hand nehme, um dir zu schreiben, muss ich dich zunächst um Entschuldigung bitten für die Sorgen, die ich dir und den anderen durch die eingetretenen Ereignisse gemacht habe und mache. Die Vorstellung, dich nicht mehr wiederzusehen, ist unerträglich. Wir haben uns nicht voneinander verabschiedet. Nicht einmal zum Flughafen hast du mich ja gebracht, weil du nicht wolltest, dass ich wegfliege. Warum bin ich nicht einfach bei dir geblieben? Es geht doch nicht an, dass du deinen 40. Geburtstag, der nun bald sein wird, ohne mich feierst. Warte auf mich. Ich werde mich vielleicht ein wenig verspäten, aber ich werde zurückkommen, und wenn ich zu Fuß gehen muss. Ich weiß, was ein Marsch durch das ewige Eis bedeutet, aber bleiben wir optimistisch. Der Sommer liegt vor uns mit wärmeren Winden und Sonnenschein. Warum sollte es nicht gelingen? Lass uns fest an unsere Rettung glauben. Und ein anderer schrieb, wenn man nur wüsste, wie sie gemeint ist, die Welt, diese rollende Kugel, in den Gnadenmantel aus blauem und grauem Himmel gehüllt, auf der es die Liebe gibt, und wir, die wir sie einstweilen bewohnen, ob wir gemeint sind, ob sie gemeint ist, die Welt.